heute eine Geschichte mitgebracht von einem, den Gott auch nicht vergessen hat. Den er auch beim Namen nennt, den er beim Namen kennt. Eine Geschichte, die ihr alle kennt. Die ihr bestimmt schon vielleicht sogar 30, 40 Jahre kennt. Trotzdem habe ich sie heute mal wieder rausgekramt, um vielleicht den einen oder anderen Aspekt zu beleuchten. Das ist die Geschichte von Zachäus. Zachäus, gibt es jemanden, der Zachäus den Namen noch nie gehört hat hier? Nein, ihr braucht euch jetzt nicht melden, natürlich nicht. Aber ich glaube, die Geschichte ist vertraut und klar, wir kennen sie aus der Kinderstunde, wir kennen sie aus dem vielleicht Bibelunterricht, ja, manche aus dem Konfirmandenunterricht oder was auch immer. Aus der Kinderbibel, ja, Kees de Kort, ganz tolle Kinderbibel, der kleine Dicke, der da auf den Baum steigt und das Happy End, wie alles gut ausgeht. Ich habe sie euch heute trotzdem nochmal mitgebracht und möchte euch heute zwei, drei andere Aspekte hineinführen, wo es auch um diesen Zachäus geht und um dieses Bild von diesem kleinen, dicken, reichen, aber doch sympathischen Oberzöllner mal ein bisschen vielleicht zu verändern, möchte ich gerne heute nicht den Namen Zachäus verwenden, sondern seinen eigentlichen Namen, den hebräischen Namen, Zakkai. Er heißt Zakkai, der Reine, der Unschuldige. Und allein da merken wir schon, oh ja, da ist eine gewisse Diskrepanz. Dieser Zakkai, also für diejenigen, die die Geschichte jetzt trotz allem nicht so ganz präsent haben, möchte ich gern wie im Daumenkino mal ganz kurz durchgehen und euch wieder auf den Stand bringen. Wer war dieser Zakkai? Im Römischen Reich wurden Zollbezirke gebildet. Und diese Zollbezirke, die wurden von den Römern meistbietend versteigert. Und der so einen Zollbezirk ersteigert hat, der hat geguckt, dass er die Zölle einnimmt. Er hat Zöllner beschäftigt. Die Zöllner waren meistens freigelassene Sklaven. Oder es waren mal auch manchmal auch römische Bürger. Es waren häufig Einheimische aus den besetzten Gebieten. Und viele Zollunternehmer, das waren Selbstständige, haben dann halt mehr verlangt, als sie hätten verlangen dürfen. Rom war weit weg. Und so haben sie sich Stück für Stück bereichert am eigenen Volk, an denen, die Steuern zu zahlen hatten. Das heißt, in den Augen der Volksgenossen waren diese Zöllner, und gerade in Israel, waren diese Zöllner eigentlich die unterste Schicht. Es waren Kollaborateure, es waren Leute, die mit der Besatzungsmacht verbandelt waren und die eigenen Leute ausgenommen haben, um sich an ihnen zu bereichern. Und deswegen waren sie auch die mitmeist verhassten Personen in Israel. Wir kennen diese Doppelformulierung immer, die Sünder und Zöllner. Also das war die unterste Schicht. Ja? Das war die allerunterste Schicht, die Sünder und die Zöllner. Die Zöllner waren Sünder par excellence. Warum? Weil sie vorsätzlich gesündigt haben. Auch in Israel war klar, jeder sündigt. Jeder sündigt mal. Aber es will ja eigentlich keiner. Und das Gesetz Moses, das entgeht uns manchmal, hat ja viele Regelungen, vor allem den großen Versöhnungstag. Aber wir vergessen manchmal, dass die Vergebung nur für zufällig oder für unbeabsichtigt geschehene Sünden angeboten wurde. Nicht für vorsätzliche. Vorsätzliche Sünden, das geht gar nicht. Und ein Zöllner war einer, der fortgesetzt vorsätzlich gesündigt hat. Für die gab es keine Versöhnung. Die wurden ausgestoßen aus dem Volk. Ausgeschlossen. Zakkai, dieser Oberzöllner, in den Augen seiner Brüder, hat er sein Heil gegen Geld eingetauscht. War aus dem Volk verstoßen. Na, und dieser Zakkai, der hört nun, dass Jesus, dieser Prophet aus Nazareth, dass dieser Jesus durch die Stadt ziehen will. Und ja, er will ihn sehen. Warum? Manchmal, wenn wir dies so lesen oder auch in Auslegung lesen, kommt so rüber, naja, der hatte halt irgendwie eine große innere Not und wollte ihn sehen und es war ihm ganz wichtig. Nein, ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube, wir sollten hier keine überzogene Motivation oder geistliche Motivation reininterpretieren. Der Text, so wie wir ihn lesen, legt nahe, dass er einfach bloß neugierig war. Neugierig auf diesen Promi, der da durchzieht. Also ich bin auch so jemand, wenn irgendjemand Bekanntes in die Gegend kommt, gehe ich gern hin. Ich habe letztens Armin Laschet gesehen in Rottenburg. Ich habe schon Sarah Wagenknecht gehört in Sindelfingen. Ich habe damals schon, die Älteren kennen sie vielleicht noch, Rita Süssmuth in Speichingen erlebt. Ich war bei Joschka Fischer bei den Grünen in Tübingen. Und das darf an der Stelle natürlich nicht fehlen, ich habe tatsächlich Michael Jackson in Jerusalem schon gesehen. Aber gut. Also es ist was Besonderes, ja, es ist was Besonderes, wenn ein Promi durch die Stadt zieht. Da geht man hin, den guckt man sich an. Und dieser Zakkai, der war halt auch neugierig. Er war ja keiner von den Lahmen und Blinden, die sich von Jesus Hilfe erhofft haben. Nö, er war reich, gut situiert, guckt sich Jesus mal an. Das Problem ist nur, er kann nicht. Er kann ihn nicht sehen. Wir können den Text ruhig auch mal parallel laufen lassen hier. Er kann ihn nicht sehen. Warum? Er ist einfach klein. Er ist so klein, dass er nicht über die Leute drüber sieht. Und völlig nachvollziehbar, die lassen ihn auch nicht vor. Klar, der gehört nicht dazu. Also den jetzt auch noch vorzulassen in die erste Reihe, geht gar nicht. Die lassen ihn hüpfen, die lassen ihn springen. Nein, Zakai sieht nichts. Also, weil er ja nicht dumm ist, ganz helle im Kopf, rennt er voraus, Jesus entgegen, nicht in die andere Richtung, sondern dort, wo noch keiner wartet. Klettert auf einen Maulbeerbaum, ist ein toller Baum, ist bis 16 Meter hoch, aber die Äste reichen so weit runter, dass man locker hochkommt. Setzt sich in diesen Baum rein und wartet und tatsächlich, Jesus kommt auch vorbei. Und da kommen wir zu dem, was du, Simone, auch gerade schon wieder in den Mittelpunkt gerückt hast und was auch in der Jahreslosung so rüberkommt. Jesus kommt vorbei und er blickt nach oben und er sieht ihn. Er sieht ihn. Du bist der Gott, der mich sieht. Wenn ihr mal aufmerksam eure Bibel lest, merkt ihr, wie oft das vorkommt. Der Gott, der uns sieht. Nicht nur bei Hagar, wo der Vers herstammt. Auch hier. Er sieht diesen Zakai, er spricht ihn mit Namen an, holt ihn von diesem Baum runter. Und Zakai, der freut sich. Er sagt, super. Jesus lädt sich bei ihm selber ein, wäre bei uns jetzt eher etwas ungewöhnlich. Im Orient ist das ein Zeichen der Ehrerbietung, dass man sich einlädt. Und er rückt diesen Zakai sogar in den Mittelpunkt. Er gibt ihm diese Ehre, er weist ihm die Ehre, die Wertschätzung. Er macht ihn nicht runter und stellt ihn erstmal in Senkel, sondern er hebt ihn hoch. Und es tut ihm unendlich gut, diesem Zakai. Unendlich gut, so wie es uns halt auch gut tut, wenn man uns ehrt, wenn man uns Gutes tut, wenn man uns wertschätzend und freundlich begegnet. Naja, und wir kennen uns alle, diese Begegnung hat Folgen. Gerade als die anderen sich darüber auslassen, wie Jesus da mit dem in ein Haus gehen kann, wie er diesem Sünder, diesem Zöllner, diesem Untersten in der Schicht Ehre erweisen kann. Gerade in dem Moment steht dieser Zakai dann auf und kündigt an, alle seine Betrugsopfer zu entschädigen. Und darüber hinaus noch großzügig Almosen zu geben an die Armen. Und zwar viel, viel mehr, als das Gesetz Moses es vorschreibt. Es gibt im Gesetz Moses eine Regelung, wenn ein Dieb Selbstanzeige erstattet, also sagt, ich habe gestohlen, dann muss er das zurückgeben, plus 20%. Wird der Dieb ertappt, also keine Selbstanzeige, ja, Selbstanzeige, ihr kennt es noch, Uli Hoeneß, die schiefgegangen ist, er musste ins Gefängnis, wird der Dieb gestellt, also erwischt, dann muss er den doppelten Betrag erstatten, also 200%. Und in ganz schwierigen Fällen, aber nur wirklich, wenn es um lebenswichtige Dinge geht, dann gilt der vierfache Satz, 400%. Und genau diesen Satz kündigt Zakai hier an. Er sagt, ich gebe 400% zurück. Also er muss schon ordentlich reich gewesen sein. Und darüber hinaus die Hälfte meines Vermögens für die Armen. Eigentlich fast schon eine echt hysterische Reaktion, muss man sagen. Wir erfahren auch nicht, ob er es umgesetzt hat. Das kennen wir auch, gell? Sehr gute Erfahrungen mit Jesus machen und sind voller Euphorie. Und am nächsten Tag wird es dann schon schwieriger. Und im übernächsten noch schwieriger und unsere guten Vorsätze versanden langsam wieder. Vielleicht war es ja auch so, wir wissen es nicht. Darauf kommt es aber zunächst auch mal gar nicht an. Jesus bewertet diese Ankündigung nicht. Er holt ihn auch nicht auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt, jetzt warte mal, bis ich weg bin, bis der Alltag wieder einkehrt und dann schauen wir mal. Nein, er bewertet es nicht, er kommentiert es auch nicht mal. Er lobt ihn nicht dafür, er warnt auch nicht. Er bremst seine Euphorie nicht. Aber was deutlich wird, Jesus freut sich über diesen Gesinnungswandel bei diesem Zöllner. Das kommt in den Worten zum Ausdruck, die er dann, ja, man weiß es eigentlich gar nicht genau, die er an den Zakai richtet oder an die Leute. Er sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das Heil ist übrigens ein Wortspiel. Yeshua. Das ist die weibliche Form von Heil. Und Yeshua, wissen wir, ist auch dieser Name von Jesus. Heute ist diesem Haus Jesus widerfahren und heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Wie gesagt, ihr kennt den Text alle. Das wisst ihr alle. Und ich möchte heute auch gar nicht darüber reden, dass er auf den Baum klettert und Jesus ihn dann sieht, sondern ich möchte mit euch ein paar Punkte teilen, die mir jetzt beim erneuten Durchlesen dieses Mal einfach ins Auge gestochen sind. Nicht in systematischer Reihenfolge gehe ich den durch, sondern einfach von dem, wie es mir aufgefallen ist. Das Erste, worüber ich gestolpert bin diesmal bei diesem Text, ist der Halbsatz, den Jesus an dieser Stelle einfügt. Also er sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, aber dann kommt etwas. Weil auch er, Zakai, ein Sohn Abrahams ist. Weil auch er ein Sohn Abrahams ist, also ein Israelit. Es klingt für unsere Ohren erstmal seltsam. Komische Begründung. Ihm ist Heil widerfahren, weil er ein Sohn Abrahams ist. Ist Jesus nicht zu allen Menschen gekommen? Oder für alle? Doch, natürlich. Aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Hier in diesem, ich sag's mal, vorösterlichen Dienst Jesu, da geht es nämlich zunächst mal darum, dass Gott Israel den verheißenen Erlöser schickt. Dass Gott sich seinem Volk offenbart und dass er sein Volk einlädt, sich um ihn zu sammeln. So wie es in den alten alttestamentlichen Propheten vielfach verheißen wurde. Der gute Hirte, der seine Schafe um sich sammelt, Hesekiel 34. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, finden wir das bestätigt. Jesus, ganz deutlich beispielsweise in dieser Klage über Jerusalem, wo Jesus auf Jerusalem blickt und sagt, Mensch, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. An anderer Stelle sagt er über seine eigene Berufung, seine Sendung, ein Satz, der für uns komisch klingt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er weist die Samariterin zurück, die darum bittet, sich von dem Brotkrumen unter dem Tisch ernähren zu dürfen. Er sagt, Israel ist jetzt dran. Und auch der erste Missionsauftrag an die Jünger, der lautet ganz eindeutig, geht nicht auf den Weg der Nationen und auch nicht in eine Stadt der Samaritaner, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und sogar nach Ostern lesen wir das. Wenn wir in den Römerbrief reinschauen, der Römerbrief, es wäre spannend, sich da mal damit zu beschäftigen. Das Grundthema des Römerbriefs ist tatsächlich auch die Spannung zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und Paulus beginnt seine große Entfaltung damit, dass er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, das ist dann zum Heil jedem Glaubenden. Dem Juden zuerst und dann danach den anderen. Es gilt allen, aber dem Juden zuerst. Wir verstehen Heil, Errettung, Erlösung heute in unserer Gesellschaft überwiegend als was, und auch in unserer christlichen Gesellschaft, was Jesus und mich betrifft. Jesus und mich. Vergebung, ewiges Leben, das sind für uns individuelle Heilsgüter, die sich jeder so im Glauben aneignet, beziehungsweise die ihm individuell zugesprochen werden. Zu Recht betonen wir dieses Jahr, dass Jesus uns sieht, uns, den Einzelnen sieht, so wie hier diesen Zakai, den er vom Baum holt. Aber manchmal gehen wir dabei zu weit und denken, es ist nur eine Sache zwischen Jesus und mir, die Erlösung. In dieser Aussage, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, spiegelt sich ein anderes Denken wider. Zwar sieht Gott jeden Einzelnen, er spricht auch jeden Einzelnen und individuell an. Das Heil aber ist etwas, was sich in der Gemeinschaft ereignet. Das Heil ist etwas, was sich in der Gemeinschaft ereignet. Der Gemeinschaft mit Gott, aber auch in der zwischenmenschlichen Gemeinschaft. Und das ist tatsächlich eigentlich auch nur konsequent. Denn wenn wir Sünde, so wie es in der Bibel ja gezeigt wird, nicht nur als moralische Verfehlung interpretieren, sondern als eine grundlegende Beziehungsstörung, Beziehung zu Gott, Beziehung zu Mitmenschen. Wenn Sünde Beziehungsstörung ist, dann liegt das Heil auch nicht nur allein in der Vergebung der Schuld, sondern vor allem in der Wiederherstellung dieser Beziehung. Darin liegt das Heil. Heil manifestiert sich nicht vorrangig dort, wo Einzelne gerechtfertigt werden, sondern dort, wo Beziehung wiederhergestellt wird und sie dieser Heilsgemeinschaft hinzugefügt werden. Wo sie in Beziehung kommen wieder. Rechtfertigung und Vergebung sind nicht das Ziel der Erlösung, sondern die Voraussetzung. Der Schritt, der notwendig ist, damit Heil geschehen kann. Erinnert euch vielleicht an die Apostelgeschichte-Stelle. Ganz am Anfang, Apostelgeschichte 2. die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ja, wozu denn? Zum Leib Christi, zur Gemeinde, zu dieser neuen Heilsgemeinschaft. Jesus holt diesen Zacharja nicht nur vom Baum, um ihm individuelles Heil zuzueignen, persönliche Schuld zu vergeben, auch, aber nicht nur. Sein eigentliches und vielleicht sogar viel wichtigeres Anliegen ist es, ihn aus seiner Isolation rauszuholen, in die ihn zugegebenermaßen sein unsolidarisches Verhalten getrieben hat. Auch die berechtigte Reaktion seiner Brüder und Schwestern aus Israel. Jesus möchte ihn wieder eingliedern. Er möchte ihn zurückholen in diese Gemeinschaft, in diesen zunächst mal Organismus Israel, ins Volk Gottes, in die Gemeinschaft, in die er eigentlich gehört und zu der er auch verbindlicher gehört, die ihm vertraut ist und die ihn aber trotzdem ausgespuckt hat wie ein Stück schimmeliges Brot. Und noch mehr bei ihm natürlich, wir wissen heute noch mehr. Er möchte ihn nicht nur in die Gemeinschaft Israels zurückholen, sondern in diese neue Heilsgemeinschaft aufnehmen, die aufgepfropft ist, sagt Paulus im Römerbrief, auf die alte. Die teilhaftig wird dieser Gemeinschaft der alten Heilsgemeinschaft Israel, die Gemeinde Jesu. Römerbrief schön nachzulesen. Die Gemeinde ist nichts Neues, sie ist aufgepfropft. Keine eigene Wurzel, sondern kommt aus der Wurzel Israel. Auch als Menschen, die zu Jesus gehören, sind wir weder frei noch unabhängig, sondern wir sind hineingestellt in das Miteinander einer Gemeinschaft. Und zwar das Miteinander der Gemeinde. Und es ist Gott außerordentlich wichtig, dass wir uns, jeder Einzelne, sich persönlich hineinnehmen lässt. Als Teilhaber, nicht als Zuschauer, sondern als Teilhaber. Teilhaber am Segen, Teilhaber auch aber an den Herausforderungen, mit denen die Gemeinde zu kämpfen hat. Also das ist das Erste, was in diesem Text, finde ich, nochmal ins Auge sticht, wenn man das Ende anguckt. Die Sammlung. Das Zweite, was deutlich wird für mich, oder was mir aufgefallen ist an Zacharja, ist, dass es eine rein innerliche Bekehrung eigentlich nicht gibt. Natürlich, Bekehrung, das wissen wir alle, meint, ist eigentlich auch heute ein Begriff, den kaum einer mal verwendet. Gell? Das kennen nur noch so die Älteren im tatsächlichen Sprachgebrauch. Bekehrung meint natürlich den eigenen Gesinnungswandel. Vor allem im Hinblick auf so Fragen wie, an wen glaube ich, wem vertraue ich, auf wen baue ich. Und diese Antwort auf diese Fragen zu finden, ist tatsächlich ein Prozess, ein innerer Prozess. Der mündet beim einen oder anderen in einer klaren Bekehrung, Entscheidung. Ein anderer, der kann keinen Punkt benennen, sondern der rutscht so rein und die Beziehung zu Gott baut sich langsam auf, egal wie. Wichtig, dieser Prozess, der innere Prozess beschränkt sich nicht nur auf das Innenleben, das sehen wir hier bei dem Zacharja. Dieses neue, von Gott geschenkte Leben, das verkapselt sich nicht, sondern es drängt nach außen, wie Leben das immer tut. Es drängt zur Entfaltung. Es drängt nach außen, wie jetzt im Frühling, wenn wir die Knospen anschauen. Das Leben, das platzt ja raus. Und wie viel mehr gilt das für das Leben, das Gott uns durch den Heiligen Geist gibt? Dieses neue Leben, wenn ich das so erwähne, an was denkt ihr dabei? Ich vermute, viele von euch werden dabei an so einen ordentlichen Lebensstil denken. Ja, Frucht des Geistes schwebt uns ja immer im Kopf vor. Wenn ich Christ bin, dann verhalte ich mich richtig. Ja, ist sicher richtig. Ich möchte heute trotzdem euren Blick auf zwei andere Dinge richten, wie Leben sich auch entfalten kann und wie es auch dazugehört. Wie wir es aber oftmals aus dem Blick verloren haben. Das Erste, unsere Reformation ist jetzt schon über 500 Jahre her. Damals haben Martin Luther und seine reformatorischen Kollegen viele alte Zöpfe abgeschnitten. Wirklich viele alte Zöpfe. Und damit haben sie das Glaubensleben, auch das Gemeindeleben, wieder zu einer ursprünglicheren Form zurückgeführt. Ein Segen, von dem wir heute noch leben und profitieren. Leider muss man bei allem Respekt auch bei aller Wertschätzung sagen, haben sie bei diesen radikalen und notwendigen Veränderungen in manchen Fällen das Kind auch mit dem Bad ausgeschüttet. Haben also abgeschafft, was in veränderter Form durchaus erhaltenswert gewesen wäre. Und eines dieser Dinge ist, ich sage es jetzt mal mit dem alten Begriff, die Beichte. Die Beichte. Das heißt, jetzt nicht im Sinne von, dass wir einen Priester haben, aber im Sinne von dem, was Jakobus in 5, Vers 16 ausdrückt, bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Der zweite Teil ist uns vertraut, wir beten füreinander. Aber das erste, bekennt einander die Sünden? Wir wissen nicht, worüber Zachäus sich mit Jesus unterhalten hat, was bei diesem Mahl so passiert ist. Aber noch während Jesus da ist, vielleicht auch zum Abschied, das wird ja nicht ganz deutlich im Text, steht er auf und bekennt sich auf einmal, und er hat Zuhörer, zu seinem Vergehen und zu seiner Schuld, die er auf sich geladen hat. Und zwar nicht mal nur allgemein in diesem, wir sind alle Sünder. Nein, er nennt sie echt beim Namen. Er bekennt sie. Und bekennen im Griechischen homologeo bedeutet so viel, da kennt ihr das homo, gleich, logeo, das Wort, gleiche Worten, das gleiche Wort verwenden. Bekennen heißt so viel wie in Übereinstimmung mit der Wahrheit und mit den Tatsachen reden. Also, nichts beschönigen. Kein Euphemismus, der irgendwie schön klingt, aber eigentlich was ganz anderes meint. Keine Selbstrechtfertigung, sondern einfach sagen, wie es ist. Das tut er hier. Er gesteht seinen Betrug ein. Ich meine, der war eh offensichtlich. Kann man sagen, ist ihm nicht schwer gefallen. Doch, ich glaube, das war schon nicht ganz einfach. Ganz wichtig, wir haben oft im Blick, dass wir Gott loben, dass wir uns freuen, was Gott uns geschenkt hat. Alles gut, alles wichtig. Aber eine Begegnung mit Gott konfrontiert uns immer auch mit unseren Sünden. Wo das fehlt, da fehlt was Wichtiges. Wir neigen ein kleines bisschen dazu, Evangelium auch in der Weise zu verkündigen. Das war früher sind wir von der anderen Seite vom Pferd gefallen, damals, als ich mich bekehrt habe. Da hat man nur von Sünden gesprochen und mit der Verdammnis gedroht. Heute fallen wir ein bisschen von der anderen Seite vom Pferd. Dass wir nur das Tolle betonen, das ganz Schöne, wie es nachher schöner ist und so. Vergessen aber dabei, dass es vielleicht auch das eine oder andere zu benennen, zu bekennen und vielleicht sogar aufzuräumen gibt. Eine Begegnung mit Gott konfrontiert uns immer auch mit unseren Sünden. Wir sehen das bei Adam schon im Garten Eden, ich brauche gar nicht alle aufzählen. Wir sehen es bei Mose, das berichtet Jesaja von seiner Berufung. Das lesen wir auch bei Petrus. Der sagt, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist das Erste, was er erkennt, als Gott ihm begegnet in Jesus. Da ist nur wenig Lobpreis da, aber viel Sündenerkenntnis. Auch bei meiner eigenen Bekehrung, und das ist wirklich witzig, eigentlich wäre ich ja letzte Woche dran gewesen, wir haben getauscht, heute bin ich dran. Heute ist der 26. März 2023. Ich habe mich genau heute vor 40 Jahren bekehrt. Also genau an diesem 26. März 1983, der für mich wirklich ein zweites Geburtsdatum ist. Aber gerade an diesem Abend, da war auch das Thema Sünde. Was ist denn Sünde? Ein ganz zentrales. Und mein Pastor, der damals, als ich so heulend in der Ecke saß, hat seine Bibel genommen und hat mir einen Vers gegeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Das war damals ein bisschen komplizierter bei mir, aber kann ich euch mal erzählen, wenn es euch interessiert oder fragt mich. Zachäi benennt hier konkret seine Sünden und befreit sich damit von was? Was vielleicht doch schon länger auf seiner Seele gelastet hat. Und das jetzt nicht nur ursächlich für sein Reichtum war, natürlich, dieser Betrug, sondern auch eben ursächlich für den Ausschluss aus der Heilsgemeinschaft. Und er spricht von ich, nicht von wir. Er nimmt nicht seine Zöllner in die Pflicht, sagt, die haben es ja letztlich erhoben. Nein, er sagt ich, nicht wir, ich. Ich übernehme Verantwortung für das Tun und den Schaden, der dadurch entstanden ist. Zu dem Vers noch, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das Bekenntnis von Schuld bewirkt noch keine Vergebung. Das klingt jetzt komisch, aber es ist so. Das Bekenntnis von Schuld bewirkt noch keine Vergebung. Vergebung ist nie ein Automatismus. Ich spreche es aus und weg ist. Nein, Vergebung ist kein Automatismus, sondern immer was Freiwilliges, was nur der gewähren kann, an dem man schuldig geworden ist. Und es steht diesem Menschen oder Gott auch immer frei zu vergeben oder auch nicht. Das Bekenntnis ist kein Gutschein. Und trotzdem gehört das Schuldbekenntnis zum Vergebungsprozess einfach unverzichtbar dazu. Gegenüber Gott, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich. Es geht nicht darum, den Sünder bloßzustellen. Es geht darum, dem Betrogenen Recht zu verschaffen und aber auch genauso wichtig, die Last von der Schulter dessen zu nehmen, der gesündigt hat. Es geht auch um einen Akt der Befreiung. Befreiung von einem schlechten Gewissen. Befreiung von einem Gefühl, ich bin schlecht, ich bin unmöglich, mit mir kann man nichts anfangen. Auch darum geht's. Wer seine Sünde beim Namen nennt, der braucht auch künftig keine Kraft mehr investieren, um sie zu verbergen. Das ist nämlich ganz schön anstrengend. Sehen wir schon bei Adam im Garten Eden. Boah, erst die Feigenblätter, dann ab in die Büsche. Als es auch nicht klappt, dann schiebt er die Frau vor. Puh, was für ein Kraftaufwand. Wäre einfacher gewesen zu sagen, oh Gott, fragt ihn ja noch, hast du den gegessen? Hätte er sagen sollen, ja. Wäre auch gegangen. Nein, unglaublicher Kraftaufwand. Da kommt eine Dynamik ins Spiel und das kennen wir doch ganz ehrlich. Und je näher wir Personen sind, desto größer ist der Kraftaufwand, die schwarzen Stellen von uns zu verbergen. Solange wir schön in der Distanz bleiben, ist es relativ einfach. Auch bei Geschäftskollegen. Aber je näher wir einer Person kommen, desto größer wird der Kraftaufwand, die Dinge zu verbergen, die wir vielleicht nicht so gern zeigen wollen. Und da kann ein Bekenntnis durchaus mal sehr, sehr befreiend sein. Man braucht einfach auch nicht mehr die Angst haben, ertappt zu werden. Und dadurch verliert die Sünde sehr, sehr viel von ihrer zerstörerischen Kraft. Diese Kraft kann sie nämlich vor allem dort entfalten, wo wir sie im Dunkeln halten. Auch im Johannes 2 Verse vorne, wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, dann reinigt uns das Blut Jesu von jeder Sünde. Eigentlich irre, wir denken, oh, bloß nicht die Sünde ins Licht, ja? Ist ja noch, dann wird es ja noch viel schlimmer. Nein, genau da passiert die Befreiung, die Reinigung. Indem wir diesen Aspekt auch im Zwischenmenschlichen ein bisschen vernachlässigt haben, haben wir uns einer sehr guten Möglichkeit beraubt, Schuldgefühle loszuwerden und unser Gewissen zu reinigen. Wir haben uns aber auch einer anderen Sache beraubt, nämlich des Trostes, den uns der andere zusprechen kann. Der Gnade. Und das sind alles Faktoren, die ein Heilwerden des inneren Menschen fördern. Ich glaube, es wäre gut, ich weiß nicht, wie wir das machen können. Ich habe heute auch bloß die Intention, diesen Impuls mal zu setzen. Wie wir das wieder mehr in den Blick nehmen können und überlegen können, dass wir Räume schaffen, wo sowas möglich ist. Dass wir offen zueinander sind und auch Schuld und Sünde bekennen. Die ist vergeben, gar keine Frage. Aber es geht auch nicht mehr im Wesentlichen um Vergebung, es geht um Heilung und um darum, dass wir Beziehungen wieder hinkriegen, wieder besser machen können. Dann kommt da aber bei Zakai noch was anderes raus. Also ich war echt überrascht, was der Text noch alles drin hat. Fand ich echt spannend. Vielleicht geht es euch ja auch so. Mit dem Sündenbekenntnis haben wir nämlich noch was anderes über Bord geworfen, das gleichermaßen wichtig ist, wenn wir heil werden wollen. Könnt ihr euch vorstellen, was? Ich sag's euch, die Wiedergutmachung. Also bei uns ist es ja meistens so, wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann genügt es uns meistens zu wissen, dass unsere Schuld vergeben ist. Ist auch gut. Damit ist es für uns aber oftmals dann einfach auch erledigt. Nur selten denken wir daran, den angerichteten Schaden auch wieder gut zu machen. Um das ganz gleich an den Anfang zu stellen, gegenüber Gott brauchen wir keine Wiedergutmachung zu betreiben. Das würde uns auch vollkommen überfordern. Wie sollten wir das tun? Das hat Jesus wirklich auch für uns getan. Wir sind lediglich aufgefordert, da dankbar die Versöhnung anzunehmen und in Beziehung mit Jesus zu bleiben, die er ja wieder hergestellt hat. Im zwischenmenschlichen Bereich gehört die Wiedergutmachung aber zum Bekehrungs- und zum Heilungsprozess dazu. Warum? Weil Sünde nicht nur Schuld produziert, sondern auch Schaden. Wir kennen das im Rechtssystem. Wir haben ein Schuldrecht und wir haben ein Privatrecht. Das heißt, wer verurteilt wird, weil er gestohlen hat, der wird strafrechtlich verurteilt, aber er wird auch nochmal privatrechtlich zum Schadensersatz verurteilt. Ja, man kann ja nicht sagen, der Dieb kommt ins Gefängnis, damit ist erledigt. Nein, der muss es ja auch zurückzahlen. Sünde verursacht nicht nur Schuld, sondern auch Schaden. Und der Schaden wird durch Vergebung nicht beseitigt. Ich weiß, ich haue heute ein paar Sätze raus, die vielleicht ein bisschen länger brauchen. Ihr könnt es auch gerne alles nachlesen, wir stellen es wieder ins Internet. Aber der Schaden wird durch die Vergebung zunächst mal nicht beseitigt. Das denken wir manchmal. Es wird auch manchmal gepredigt. Ja? Da beruft man sich auf Jesaja 53, in seinen Wunden sind wir geheilt und denkt, jetzt habe ich mich bekehrt und damit ist aller Schaden gut. Nein, wenn wir in die Welt gucken, es ist nicht so. Und auch Jesus hat nicht allen Schaden von dieser Schöpfung weggenommen. Die seufzt, wie wir, immer noch. Der Schaden, den wir angerichtet haben, der bleibt meistens zurück, auch wenn unsere Schuld vergeben ist. Wir sind ja auch ehrlicherweise keine besseren Menschen durch die Bekehrung geworden. Wir sind ja nicht irgendwie toll geworden deswegen. Nein, nach wie vor verursachen wir täglich Schuld und Schaden. Wir sind gerechtfertigt, weil Jesus in uns lebt, nicht weil er uns zu besseren Menschen jetzt erstmal gemacht hat. Und manchmal gehen wir etwas leichtfertig mit diesem Schaden um, den wir anrichten. Und tun so, als wäre durch die Vergebung alles wie vorher. Wenn wir in die Bibel reinschauen, und das ist auch schon im Alten Testament, dann stellen wir aber fest, dass schon im Mosegesetz, also im ersten Bund, unabhängig von diesem fantastischen Versöhnungsritual in 3. Mose 16, wo das Volk seine Schuld bedeckt bekam, es ganz umfangreiche Entschädigungsregelungen gibt. Ja, nehmen wir mal das von Zakkai vorher mit diesen Prozenten, ihr erinnert euch. Und im Vordergrund steht dabei die Versöhnung der Menschen wieder miteinander, die aneinander schuldig geworden sind. Wer Schaden angerichtet hat, soll den Schaden, soweit es in seiner Macht steht, auch wieder beseitigen. Damit Täter und Opfer wieder versöhnt miteinander leben können. Und wo das eben nicht mehr möglich ist, der tritt an die Stelle der Wiedergutmachung die Schadensersatzleistung. Da könnte man jetzt noch schön einfügen mit dem Auge im Auge, Zahn um Zahn, machen wir anders mal. Der Schadensersatz hat aber auch noch eine zweite Funktion und die kennt ihr ja jetzt bereits. Er dient nämlich dazu, auch das Gewissen dessen zu entlasten, der schuldig geworden ist, der Schaden angerichtet hat. Wenn man das Gefühl hat, man ist dem anderen immer wieder etwas schuldig, weil man bei ihm einen Schaden verursacht hat, dann drückt es nieder, dann hält es wirklich klein und es verhindert Entfaltung vom Leben. Die Wiedergutmachung und der Schadensersatz helfen ihm, aufrecht und ohne Schuldgefühle durchs Leben zu gehen und dem anderen, dem er Schaden zugefügt hat, wieder in die Augen sehen zu können. Und deshalb ist es richtig, dass Zakkai hier, auch wenn es euphorisch ist, Wiedergutmachung bzw. Schadensersatz anbietet. Er handelt damit richtig. Er übernimmt Verantwortung für die Wiederherstellung dieser zerstörten Beziehungen auch zu seinen Volksgenossen. Das, was er tun kann, das tut er. Und daran dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Dem Zakkai ist Heil widerfahren. Jesus bringt das ja schön auf den Punkt. Er sieht es ja alles, was da passiert, auch mit diesen Dingen, wie er reagiert. Eben ist Heil widerfahren. Aber schließt es auch ein, dass er von seinen Volksgenossen wieder in die Heilsgemeinschaft aufgenommen wird? Wir wissen es nicht. Es scheint aber schwer vorstellbar, ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die gerade noch gemurrt haben, jetzt sagen, na, dann ist ja alles wieder super. Wir merken, wie es bei Paulus ist, ja, wie skeptisch die Gemeinde ist, als er sich bekehrt. Nicht immer bewirken Schuldbekenntnis und Schadensersatz eine Wiederaufnahme in die Gemeinschaft. Und ganz ehrlich, das gilt auch in frommen Kreisen. Und irgendwie ist es auch verständlich. Wer einem Schaden zugefügt hat, den schließt man natürlich nicht leichtfertig wieder in die Arme. Und das führt uns zu einer letzten Beobachtung noch. In ganz vielen Evangelienberichten gibt es eine Hauptperson, Jesus, und eine zweite Hauptperson, der Zakkai, die Ehebrecherin, Bartimäus, wer auch immer, und daneben noch eine Gruppe von Dritten. Das können die Jünger sein, das können hier die Leute sein, die im Haus von Zakkai sind. Also Personen, die mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind und manchmal auch bloß die Hintergrundfolie bieten, vor der sich die Begegnung abspielt. Und hier bei Zakkai sind es eben auch diejenigen, die Jesus sehen wollen, als er durch Jesus Jericho zieht. Es sind aber genau dieselben Leute, die ihn aus der Gemeinschaft ausgeschlossen haben, die ihn ausgrenzen. Ich verstehe diese Menschen gut und ich würde wahrscheinlich auch so handeln, ganz ehrlich. Ginge mir vermutlich nicht anders als denen. Und die Frage des Petrus, wo er sagt, wie oft muss ich dem meinem Nächsten vergeben? Reichen 7-mal? Die zeigt mir, da bin ich echt in guter Gemeinschaft, ihm geht es ähnlich. Und trotzdem ist es ein Armutszeugnis, wenn genau diejenigen, die die Nähe Jesu suchen, und mit ihm vertraut sind, die anderen vom Heil ausgrenzen. Gottfried Edel, das ist ein deutscher Kulturphilosoph, der lebt noch, der hat mal was Schönes gesagt. Der Reifegrad einer Gemeinschaft zeigt sich darin, wie sie mit Fehltritten in den eigenen Reihen fertig wird. Der Reifegrad einer Gemeinschaft zeigt sich darin, wie sie mit Fehltritten in den eigenen Reihen fertig wird. Und das gilt auch, wenn nicht sogar besonders, für die Gemeinde Jesu. Ich wiederhole es bewusst nochmal. Jesus möchte nicht einzelne Menschen retten und sie in den Himmel bringen. Ja, auch, aber nicht, das ist nicht sein eigenes Ziel. Er möchte das tun, was bei Jesaja schon verheißen worden ist, Jahrhunderte zuvor. Er möchte die Menschen aus allen Himmelsrichtungen sammeln und zu einer Gemeinde zusammenfügen. Er will seine Gemeinde bauen. Aus uns, mit uns und durch uns. Und Zakai gehört dazu. Jesus will ihn dabei haben. Er will, dass er zu seiner Herde, zu seinem Volk gehört. Er will ihn unbedingt dabei haben, so wie dich und so wie mich auch. Dafür ist er gestorben, dafür ist er wieder auferstanden. Und das ist es, was ihn auch heute noch bewegt. 5 Dinge waren es. Die Sammlung. Es geht darum, dass wir nicht isoliert bleiben, sondern uns hineinnehmen lassen in die Gemeinschaft der Gemeinde als Teilhaber. Das zweite, die Bekehrung. Bekehrung ist nicht etwas rein Innerliches, die darf sich zeigen. Sündenbekenntnis gehört zum Heil dazu, denn dadurch verliert die Sünde auch ihre zerstörerische Kraft. Wiedergutmachung, von der Sünde angerichteter Schaden wird nicht automatisch durch Vergebung beseitigt. Und deswegen sind wir angehalten, auch Schaden wieder gut zu machen, wo wir können. Und das fünfte, Aufnahme. Wir, die wir schon zu Christus gehören, sind aufgefordert, denen nicht im Weg zu stehen, die zu Christus wollen. Und wenn es noch solche Banditen sind, sondern wir sind eingeladen, den Weg frei zu machen und sie zu Jesus vorzulassen. Denn dann besteht die Möglichkeit, dass was wirklich was Lebensförderndes geschieht. Amen.